Ja, wir kommen jetzt zum dritten Teil unseres Buches zu den Reden Elihus. Und wir haben schon am Ende der letzten Stunde das sehen können, wie das Ende der Reden Hiobs und auch seiner Freunde, wie sie das Reden Elihus vorbereiten. Sie sind am Ende. Und jetzt sind sie bereit, auf jemanden zu hören, der sie weiterführen kann. Und zwar redet Elihu so, dass nachher Hiob vor Gott gestellt ist. Er redet zu Hiob, aber die anderen hören auch zu. Er sagt das auch zwischendurch, sie sollen auch hören. Er redet so, dass nachher Hiob vor Gott gestellt ist und das Reden Gottes hört. Und das führt zu seiner Wiederherstellung. Und so erweist sich Elihu als ein Mittler. Er legt seine Hand auf Hiob und er kann gewissermaßen Hiob nachher oder seine Hand auch auf Gott legen und nachher Hiob dahin führen und ihn dann dort lassen, wo Hiob vor Gott steht. Und dann kann Gott zu ihm reden. Und so erfüllt Elihu diese Bitte oder diesen Wunsch, den Hiob gehabt hatte, Hiob 9, Vers 33. Hiob 9, Vers 33. Hier sagt Hiob, es gibt für uns keinen Schiedsmann. Es gibt für uns keinen Mittler, dass er seine Hand auf uns beide legte. Und jetzt kommt ein solcher Mittler. Er ist ein bloß menschlicher Mittler. Aber als solcher erinnert er uns an den Menschen Christus Jesus, der Mensch und Gott ist. Und der deshalb seine Hand auf uns legen kann und auf Gott legen kann und uns zu Gott führen kann. Elihu erinnert in manchem an unseren Herrn. Und bei uns war es ja auch so. Wir waren erst dann bereit zu hören auf das Reden Gottes in seinem Sohn, als wir am Ende waren, als wir nicht mehr weiter wussten, waren wir so weit, dass wir sein Reden annehmen konnten und wollten. Elihu sagt von sich selbst, dass er nicht zu schmeicheln verstehe. Hiob 32, Vers 22, ich weiß nicht zu schmeicheln, gar bald würde mein Schöpfer mich wegnehmen. Und er schmeichelt dem Hiob wahrlich nicht. Und darin erweist er sich auch, jetzt ganz menschlich gesprochen, als ein wirklich tüchtiger Seelsorger. Ein wirklich tüchtiger Seelsorger, er muss wissen, wann er jemanden ermuntern muss, jemandem freundlich und gut zureden muss, aber er muss auch wissen, wann er mit jemandem streng sein muss. Und manchmal muss man streng sein. Wenn jemand gesündigt hat, dann darf man ihn in der Sünde nicht noch befestigen. Und so ist der Elihu Hiob gegenüber sehr deutlich. Er schmeichelt ihm nicht. Nun, wir hätten ja irgendwie gut verstehen können, hätte Elihu, der die ganze Zeit dabei stand und zuhörte, gedacht, ja, dieser arme Hiob, also es geht ihm ja schon so schlecht und jetzt kommen diese Freunde auch noch und plagen ihn auch noch. Also er muss mindestens jemanden haben, der einfach einmal mit ihm nett ist. Das hätte dem Hiob nicht geholfen. Und so schmeichelt Elihu ihm nicht. Nun, vieles, was Elihu sagt, das hatten Hiob oder seine Freunde schon mit gleichen Worten gesagt. Er sagt Dinge über Gottes Allmacht, über Gottes Heiligkeit, über Gottes Regierung, die ungefähr dementsprechend, was schon Hiob gesagt haben, die Freunde schon gesagt haben. Aber es zeigt sich dabei ein sehr wichtiger Unterschied. Die Freunde Hiobs, die hatten ja Hiob immer unterstellt, er habe gesündigt. Die haben also ihm etwas unterstellt, von dem sie nichts wissen konnten. Sie wussten ja nichts. Einfach unterstellt. Sie haben gefolgert, unterstellt, Dinge, die sie nicht wussten. Das tut Elihu nicht. Er unterstellt Hiob nie etwas. Ja, wieso tadelt er ihn denn? Ja, er tadelt ihn nicht wegen irgendwelcher verborgenen Sünden, sondern er tadelt ihn wegen Dinge, die Elihu selber mitbekommen hat, jetzt hat Hiob wirklich gesündigt. Mal ums andere hat Hiob Dinge gesagt, die man nicht sagen darf. Und das ist es, was Elihu dem Hiob deutlich macht. Er zitiert ihn sogar und sagt, Hiob, du hast das und das gesagt, so darf man nicht reden. Und dann wieder, Hiob, du hast das gesagt, das ist nicht wahr. Also er tadelt ihn seiner ungehörigen Worte wegen. Das ist ein ganz einfaches Prinzip. Wir dürfen einander nie Dinge tadeln oder jemanden angreifen wegen Dingen, die wir nur vermuten. Das ist verboten. Das ist ganz einfach verboten. Wir dürfen nur Dinge bei jemandem verurteilen, die wir gesehen oder gehört haben. Wenn jemand ungehörig redet, dann dürfen wir oder müssen ihm sogar sagen, so darf man nicht reden. Oder wenn jemand etwas Ungehöriges tut in unserer Gegenwart, in unserer Anwesenheit, dann darf man es sagen, sonst nicht. Wir dürfen nicht vermuten und unterstellen und nachher jemanden verurteilen. Das ist einfach verboten. Aber gegen dieses Verbot verstoßen wir sehr häufig. Und darum gibt es sehr viel unnötiges Eifern und unnötiges Streiten, weil wir uns nicht an diese einfache Regel halten. Schauen wir einmal das an, wie Elihu die ungehörigen Reden des Hiob tadelt, Kapitel 33, Vers 8. Für wahr, du hast vor meinen Ohren gesprochen, ich hörte die Stimme der Worte. Dann, Kapitel 34, 5. Denn Hiob hat gesagt, ich bin gerecht und Gott hat mir mein Recht entzogen. Dann Kapitel 34, Vers 36. Oder 35. Hiob redet nicht mit der Kenntnis, seine Worte sind ohne Einsicht. Dann Kapitel 35, Vers 2. Hältst du das für recht? Du hast gesagt, meine Gerechtigkeit ist mir vor Gott vorenthalten. So würde ich das übrigens übersetzen. Dann eine weitere Stelle, ich lese nicht alle Stellen, Kapitel 36, Vers 17. Du bist mit dem Urteil der Gottlosen erfüllt. Er hat teilweise Dinge gesagt, die ein Heiliger nicht sagen sollte. So reden eigentlich Gottlose. Hiob, solche Worte darf man nicht äußern. Also das ist einmal der erste Unterschied, in dem sich Elihu von den Freunden unterscheidet, dass er Hiob nichts unterstellt. Zweiter Unterschied, er deutet das Leiden Hiobs ganz anders. Er sagt nicht, Gott straft dich wegen Sünden, sondern er sagt, das ist eigentlich seine Hauptaussage, Gott will die ganze Zeit zu dir reden, Gott ist daran, dich zu lehren. Und so ist Leiden eines der Mittel, das Gott verwendet, um zu uns zu reden und um uns zu lehren. Und in beiden Punkten bestätigt Gott den Elihu. Denn was Gott dann an Hiob tadelt, das sind genau diese ungehörigen Worte. Kapitel 38 kommt das, Vers 2. Der Herr spricht zu Hiob und sagt, wer ist es, der den Rat verdunkelt mit Worten ohne Erkenntnis? Die Worte Hiobs, die tadelt Gott. Und Gott tut genau das, was Elihu gesagt hat. Er lehrt den Hiob. Und nachdem Gott zum Hiob geredet hat, ist Hiob wiederhergestellt. Also wir sehen, dass Elihu tatsächlich genau zwischen den Freunden, ihren Reden und dem Reden Gottes steht. Und wenn jemand von uns das kann, einem angefochtenen Bruder, einer angefochtenen Schwester so dienen, dass sie nachher wieder die Stimme Gottes hören kann, ja, dann hat man dieser Person wirklich gedient. Das ist aber eine schwere Kunst. Nun, darauf können wir jetzt nicht eingehen. Ich bin auch nicht so befugt, darüber zu reden, über diese hohe Kunst. Aber etwas können wir von Elihu alle lernen. Er steht da und hört sehr lange nur zu. Zugehört und sich gut gemerkt, was die Einzelnen sagen, und erst dann hat er geredet. Gut zuhören, und dann sind auch andere Voraussetzungen, die er hat, die er erfüllt, aber wir können jetzt nicht darauf eingehen. Die Zeit reicht nicht. Aber lasst uns einmal sehen, wie an zwei, drei Beispielen, wie die ganze Stoßrichtung der Reden Elihus ist die, Gott ist daran, zu dir zu reden. Gott redet. Hörst du denn nicht Hiob? Hörst du nicht, Gott redet ja die ganze Zeit. Aber Hiob ist so voll von seinen Gedanken und nachher so voll von Argumenten, dass er nicht mehr hört. Und so, in der allerersten Rede schon, greift Elihu dieses Thema auf und sagt, Gott versucht immer zum Menschen zu reden. Gott versucht immer zum Menschen zu reden, und zwar immer zu seinem Heil. Sei es, dass er zum Sünder redet, zu seinem Heil, oder sei es, dass er zum Heiligen redet, es ist immer zum Heil. Immer zum Guten. Immer zur Erziehung. Nicht Strafe, Erziehung. Leiden ist Reden Gottes, nicht einfach Strafe. Das heißt nicht, dass Gott nicht strafe. Gott straft auch sicher. Aber hier war das Leiden nicht Strafe, sondern Reden Gottes. Also, Kapitel 33, Vers 14. Nein, wir lesen von Vers 12 an. 12 bis 14. Siehe, darin hast du nicht recht, antworte ich dir. Denn Gott ist erhabener als ein Mensch, warum hast du wieder ihn gehadert? Denn über all sein Tun gibt er keine Rechenschaft. Ich weiß nicht, von wem ich das hörte. Das war im Zusammenhang, ich glaube, mit dieser letzten, irgendwie die ganze Welt erschütternden Katastrophe, dieser Flutwelle. Und da sagt irgendjemand sehr richtig, ein Gott, der sich zur Rede stellen lässt, ist kein Gott, sondern ein Götze. Willst du einem Götzen dienen? Das ist so. Ließe Gott sich von uns Menschen zur Rede stellen, er wäre ein Götze. In unserer Hand, dann würden wir einen Götzen anbeten. Gott ist Gott. Und das sagt hier Elihu, er ist erhabener als du, über all sein Tun gibt er keine Rechenschaft. Er schuldet uns keine Rechenschaft. Wir sind Sünder, wir sind böse geworden, wir sind in die Finsternis gelaufen. Und nachher meinen wir, Gott müsse sich uns noch erklären. Das ist so eine solche Tücke im Herzen. Große Bosheit. Und Gott wird sich nicht darauf einlassen, denn er ist Gott. Aber dann fährt er fort und sagt, doch, in einer Weise redet Gott. Und damit will er dem Hiob zeigen, Hiob, es geht gar nicht darum, dass Gott dir das erklärt, warum er da jetzt das hat geschehen lassen, sondern Gott redet ja zu dir. Doch, in einer oder in zwei Weisen redet Gott. Alles, was dich befallen hat, ist Gottes Reden gewesen. Und nachher nennt er zwei verschiedene Arten des Redens Gottes. In dieser ersten Rede. Das erste Reden Gottes ist, Gott redet zum Menschen durch alle Wohltaten. Alles Gute, das er den Menschen tut, ist immer ein Reden Gottes. Zweite Art des Redens, er redet zum Menschen durch Leiden. Das sind zwei erste, einfache Arten Gottes, zum Menschen zu reden. Seine Wohltaten, Leiden. Und so redet Gott zu allen Menschen, aber es hören es nicht alle. Also das erste Reden Gottes durch seine Wohltaten. Vers 15, im Traum, im Nachtgesicht, wenn tiefer Schlaf die Menschen befällt, im Schlummer auf dem Lager, dann öffnet er das Ohr der Menschen. Und warum redet er zum Menschen? Um den Menschen von seinem Tun abzuwenden und auf das der Übermut vor dem, er den Übermut vor dem Mann verberge, dass er seine Seele zurückhalte von der Grube und sein Leben vom Rennen ins Geschoss. Gott redet immer zum Wohl des Menschen, immer. Und sein erstes Reden ist eben durch seine Wohltaten. Elihu greift hier nur eine Sache heraus. Eine große Wohltat ist, dass wir einen Ort haben und auch Zeit haben, ungefähr ein Drittel des Lebens. Da haben wir einen Ort, der ist dunkel, der ist ruhig, der ist weich und der ist genau so, dass wir uns hinlegen können und dann glücklich einschlafen. Uns ist nirgends so wohl wie im Bett. Es ist einfach so schön im Bett sein. Und es ist jedes Mal ein Ausdruck ja, der Fürsorge und der Güte Gottes. Ja, überhaupt, dass wir einen Drittel des Lebens schlafen dürfen. Stellt euch vor, wir müssten das ganze Leben immer wach sein. Nein, das Leben ist der Sünde wegen eine Mühsal geworden und so brauchen wir das. Und ungefähr ein Drittel des Lebens nimmt Gott uns gnädigerweise. Wir legen uns in eine Schublade, macht zu und wir sind weg. Ja, wirklich. Und so redet Gott zum Menschen durch die Güte, durch seine Wohltaten. Nicht nur die, auch andere. Die zweite Art des Redens Gottes. Auch wird er gezüchtigt mit Schmerzen aus seinem Lager, mit beständigem Kampf in seinen Gebeinen. Durch Schmerzen, durch Leid redet Gott auch. Und so will Gott zum Hiob reden. Er will zu dir reden. Er ist nicht dein Feind, er ist dein Freund. Nun, wir können nicht auf die einzelnen Reden jetzt eingehen, aber ich will aus dem Kapitel 36 noch eine Stelle lesen. Kapitel 36, Verse 1 bis 4. Elihu fuhr fort und sprach, harre mir ein wenig, und ich will dir berichten, denn noch sind Worte da für Gott. Ich will mein Wissen von weit her holen und meinem Schöpfer Gerechtigkeit geben, denn wahrlich, meine Worte sind keine Lüge. Ein an Wissen vollkommener ist bei dir. Nun, dieser Vers, diese Aussage, weil man die leicht falsch verstehen kann, ist vielleicht der Hauptanlass gewesen, warum manche denken, Elihu sei auch nicht besser als die Freunde Hiobs. Er sei ein junger, von sich eingenommener Mann. Ein an Wissen vollkommener steht von dir. Das ist ja schon allerhand etwas zu sagen. Nun müssen wir uns fragen, ja, wen meint denn Elihu, wenn er sagt, ein an Wissen vollkommener ist bei dir? Er meint nicht sich selbst, er meint Gott. Woher nehme ich das? Kapitel 37, dort kommt der genau gleiche Ausdruck noch einmal vor. Und dort ist es eindeutig, der an Wissen vollkommene, Elihu meint damit immer Gott. Kapitel 37. Ja, der Vers 16. Danke, ja. Hiob 37, Vers 16, Elihu fragt, denn Hiob, verstehst du dich auf das Schweben der Wolke, auf die Wundertaten des an Wissen vollkommenen? Also in der unrevidierten Elberfelder ist das beide Male genauso übersetzt. Und im Hebräischen steht immer der Temim de Ot. Der gleiche Begriff im Hebräischen auch. Der an Wissen vollkommen ist Gott. Und so erweist sich Elihu hier gerade als ein tüchtiger Diener. Und ein tüchtiger Diener des Herrn ist jemand, der es versteht, den Betreffenden bewusst zu machen. Wisst ihr, wir stehen jetzt alle vor Gott. Du musst nicht mich fürchten. Wer bin ich? Ich bin nur der Elihu. Nie ein anderer gewesen. Aber ein an Wissen vollkommener ist da. Wir stehen vor Gott. Und so ist das gerade ein Ausweis seiner Bescheidenheit und seiner Demut und nicht seiner Einbildung. Weil er nicht von sich redet, sondern von Gott. Und dann steht in diesem Vers, in diesem Kapitel, steht ein Vers, das ist, ja, man ist ja manchmal schwer zu sagen, aber eine Zeit lang mindestens war das mein Lieblingsvers im Buch Hiob. Hiob 36, Vers 22. Siehe, Gott handelt erhaben in seiner Macht, wer ist ein Lehrer wie er? Und da sagt er es noch einmal. Gott ist dein Lehrer. Hiob, Gott lehrt dich die ganze Zeit, auch dieses Leiden. Gott redet zu dir, er lehrt dich, er unterweist dich, er erzieht dich. Er verwendet seine ganze Macht, um dich zu lehren. Wer ist ein Lehrer wie er? Und das ist etwas ganz unbeschreiblich Herrliches. Erstens, dass Gott sich überhaupt der Menschen annimmt, um sie zu lehren. Er könnte uns ja in der selbstgewählten Sünde und im Dunkeln belassen und uns gehen lassen. Wir Menschen sind ja sowieso vor Gott Besserwisser. Und Gott könnte sagen, ja, wenn du alles besser weißt, dann bitte geh. Aber er geht uns nach und er lehrt uns. Und er lehrt uns Dinge, die wir wissen müssen, sonst sind wir verloren. Er lehrt uns, wer er ist, er lehrt uns, wer wir sind, er lehrt uns, was Tod ist, er lehrt uns, was Leben ist, er lehrt uns den Weg des Lebens, er ist ein Lehrer. Und ein guter Lehrer ist ja jemand, der erstens den Stoff beherrscht. Und wir wissen das alle, wir waren ja alle einmal Schulkinder. Und wir alle haben in Erinnerung Lehrer, die waren gut, aber wir haben auch in Erinnerung Lehrer, boah. Und wir wissen genau, was ein guter Lehrer ist. Ein guter Lehrer beherrscht den Stoff. Zweitens, ein guter Lehrer ist auch gerecht. Also gerade die Jungs, das hat zornig gemacht. Wenn da Lehrer war, die Mädchen ein Schüler hält das fast nicht aus. Ein guter Lehrer ist gerecht. Aber viele Lehrer haben eine Schwäche für die Mädchen. Die sind halt immer fleißig, immer brav. Und ja, und das macht. Also ein guter Lehrer ist gerecht. Drittens, ein guter Lehrer beherrscht nicht nur den Stoff, er kann den Stoff auch vermitteln. Und irgendwann einmal kam auch die Zeit, da hat man Lehrer, man merkte, die beherrschen den Stoff, können die Mathematik, aber niemand versteht es. Furchtbar frustrierend. Alle stöhnen. Man versteht nichts. Das ist ein schlechter Lehrer. Der mag ein Gelehrter sein, ist aber kein Lehrer. Ein Lehrer kann auch den Stoff vermitteln, sodass er einladet. Oh, ja, klar, wie die Sonne. Das ist ein guter Lehrer. Und dann das vierte, was einen guten Lehrer ausmacht, ist, er bringt nachher auch die Schüler dazu, dass sie es nicht nur verstehen, sondern auch beherzigen, anwenden können und es auch tun. Und all das tut Gott. Und dabei bringt er uns Dinge bei, die wir eigentlich gar nicht wissen wollen. Er muss uns Dinge über uns beibringen, die wollen wir nicht wissen. Wir wollen nicht wissen und hören, wer wir wirklich sind. Dass wir die Schuldigen sind, nicht die anderen die Schuldigen sind. Dass die ganze Bosheit in dir steckt. Und dass du auf niemand anders das abschieben kannst. Und dass du eigentlich es verdient hast, dass ich dich für immer verstoße. Gott zeigt uns, wer wir wirklich sind. Und das sind Dinge, die wir gar nicht hören und annehmen wollen. Aber er kann uns so lehren, nicht nur, dass wir es hinnehmen müssen, sondern dass wir es auch akzeptieren und sagen, ja, es ist wahr. Es ist wahr. Und das ist eine Sache, über die kann ich nie aufhören zu staunen und Gott darüber anzubeten, wie er das konnte. Wie er das fertig brachte, als ich 21 Jahre alt war, dass er es fertig brachte, mir zu zeigen, dass ich verloren bin, dass ich ein Sünder bin, dass ich schuldig bin, dass an mir nichts Gutes ist. Und dass ich bereit war, das anzunehmen und nur noch eines wollte. Oh Gott, vergib und gib mir Rettung, Heil, gib mir das Leben. Alles Dinge, die hatte ich nie gewollt. Ich kannte auch Christen, während dem Gymnasium Christen haben mir Dinge erzählt, ich wollte nie was wissen, ich habe das verachtet. Und wie Gott das fertiggebracht hat, mich so zu lehren, dass ich eines Tages das wollte, was ich vorher nie gewollt hatte. Ja, wer ist ein Lehrer wie er? Und er lehrt uns das ganze Leben, auch als Kinder Gottes, er lehrt uns, er lehrt uns, er lehrt uns, er hört nicht auf, uns zu lehren. Und genau das will Hiob sagen. Er will Elihu dem Hiob sagen, genau das. Und diesem Ziel dient auch Leiden. Und nachdem Elihu gesprochen hat, ist Hiob so weit, dass er das Reden Gottes vernehmen kann. Nein, noch eine Einzelheit, etwas Besonderes an den Reden Elihus. In Kapitel 36, nachdem Elihu geredet hat von Gottes Wegen, Gottes Regierung, Gerechtigkeit und verschiedene solche Dinge, mit einem Mal ändert Elihu das Thema. Lesen wir Verse 25 und folgende. Alle Menschen schauen es an, Sterbliche erblickt er aus der Ferne. Siehe, Gott ist zu erhaben für unsere Erkenntnis. Die Zahl seiner Jahre ist unerforschlich, denn er zieht Wassertropfen herauf, vom Dunst, den er bildet, träufelt der Regen. Denn die Wolken rieseln und tropfen lassen auf viele Menschen. Versteht man gar die Ausbreitung des Gewölks? Jetzt hat man den Eindruck, also, Elihu, jetzt weiß er nicht mehr weiter und jetzt redet er halt vom Wetter. Ja, wirklich?
Ja, wirklich.
Mit einem erhielt vom Wecker. Und zwar bis zum Schluss des Kapitels. Aber das zeigt uns, dass er wirklich in Übereinstimmung ist mit Gottes Absichten. Denn genau da, wo Elihu aufhört, setzt Gott ein. Denn es heißt nachher, der Herr antwortete Hiob aus dem Sturm oder aus dem Wetter. Genau da fährt Gott fort. Nun, warum redet Elihu vom Wetter? Das Wetter ist ja etwas, das uns erstens gänzlich unserem Verfügen entwunden ist. Wir haben keine Macht über das Wetter. Und so demonstriert besonders das Wetter, demonstriert unser ganzes Ausgesetztsein. Und so geschehen eben Dinge in unserem Leben, wie das Wetter, ein verregneter Sommer. Wir haben keine Macht darüber. Man wünscht es zwar nicht, wir haben keine Macht darüber. Wir müssen es hinnehmen. Und zweitens ist das Wetter etwas, das die Menschen sehr bewegt. Jeden Tag reden wir vom Wetter. Seltsam. Aber beobachte mal, man steht auf am Morgen, ein bisschen Nebel heute. Und dann am Nachmittag, heute ein bisschen milder als gestern. Man sagt sich immer solche Dinge, solche banalen Sätze, aber irgendwie muss das uns wichtig sein. Na, ich verachte es nicht, ich tue es auch. Aber es berührt uns eben so direkt. Und darum ist es der geeignete Gegenstand, um dem Hiob zu zeigen, wie hilflos und wie ausgesetzt wir vor Gott sind in allem. Das ist ja nur ein Beispiel. Und das lehrt uns eben, die richtige Haltung vor Gott einnehmen. Wir sind auf ihn angewiesen. Und wenn er sich von uns abwendet, ja, dann sind wir verloren. Und darum ist es nichts als recht, dass wir uns vor ihm demütigen und ihn reden und handeln lassen, auch wenn wir es nicht verstehen. Und so setzt also Gott genau da ein, in Kapitel 38, und damit kommen wir zu den Reden Gottes. Kapitel 38 bis Kapitel 41. Es ist erst das Reden Gottes, das Hiob wirklich dahin bringt, wo er als Geschöpf hingehört. Er liegt auf dem Angesicht vor Gott. Nun, Gott gibt auf alle Fragen Hiobs gar keine Antwort. In Kapitel 3 war zum ersten Mal schon dieses Wort Warum gestanden. Warum? Hiob Kapitel 3, Vers 11. Warum starb ich nicht von Mutterleib an? Hiob 3, Vers 20, warum gibt er den mühseligen Licht? Und in diesem Warum steckt ja immer auch ein Vorwurf. Du hast einen Fehler gemacht, warum hast du das gemacht? Nun, Hiob hat manche solche Fragen an Gott, an Gottes Weg, an Gottes Regierung, warum er solche Dinge zulässt und so weiter. 9-mal fragt er warum in seinen Reden. Und jetzt heißt es hier, der Herr antwortete Hiob. Antwortete. Aber er gibt dem Hiob keine einzige Erklärung auf diese Fragen, auf diese Warum. Nicht eine. Und ich muss sagen, lange, ist mir lange so gegangen, über Jahre, also seit ich gläubig bin, lese ich die Bibel fortlaufend und dann kommt man ja einmal oder öfters im Jahr zum Buch Hiob wieder, wenn man fortlaufend liest. Und über Jahre, ich war immer enttäuscht über diese letzten Kapitel. Ich fand sie zwar irgendwie großartig, aber ist ja keine Antwort. Wo ist die Antwort? Aber genau das ist die Antwort. Genau das ist die Antwort. Die Antwort ist die, Gott, er redet von seiner Unumschränktheit, die sich zeigt in der Schöpfung. Seine Unumschränktheit. Das ist die Antwort auf all unsere Fragen. Nämlich, dass wir erkennen, es ist nicht unsere Sache, hier Gott zur Rede stellen zu wollen. Gott ist Gott. Er hat alle Macht. Er hat mich erschaffen. Und überdies tut er mir Alltag Gutes. Er erhält mir das Leben. Er hat eine ganze Schöpfung so eingerichtet, dass der Mensch in dieser Schöpfung leben kann und ihm nichts fehlt. Und darum ist es nicht recht, dass wir solche Fragen mit dem Unterton des Vorwurfs an Gott richten. Warum? Das ist die Antwort. Und wenn diese Antwort nicht genügt, hätte diese Antwort dem Hiob nicht genügt, dann wäre er immer im Dunkeln geblieben. Und wenn diese Antwort uns nicht genügt, Gott ist der Schöpfer. Und er hat alles erschaffen nach seinem Willen, nach seiner Weisheit, durch seine Macht. Wenn uns das nicht genügt, dann genügt uns gar nichts. Warum heißt es hier wohl, der Herr antwortete Hiob aus dem Sturm? Das hat noch einen zweiten Grund. Nicht nur der eben genannte, dass, wie Elihu am Wetter gezeigt hat, unsere Hilflosigkeit, sondern es hat noch einen zweiten Grund. Hiob hat seine Not, sein Leiden wiederholt mit einem Sturm verglichen. Er hat immer wieder gesagt, dass ein Sturm Gottes über ihn gekommen und ihn niedergeworfen hat. Schlagen wir dazu nur ein Beispiel auf. Hiob 30, der Vers 22. Lesen wir 21 und 22. Hiob 30, Verse 21 und 22. In einen Grausamen verwandelst du dich mir, mit der Stärke deiner Hand befeindest du mich, das sagt also Hiob zu Gott. Du hebst mich empor auf den Wind, du lässest mich dahinfahren und zerrinnen im Sturmesgetöse. Er nennt also sein Leiden einen Sturm, der ihn ergriffen hat und ihn davon getragen habe. Und jetzt heißt es, der Herr redete zu Hiob aus dem Sturm. Und das bedeutet, der Herr hat die ganze Zeit geredet. Aber Hiob hat es nie gehört. Mit einmal hört er es. Jetzt hört er Gottes Stimme im Leiden. Jetzt hört er Gott reden. Und dann Gott stellt lauter Fragen an Hiob. Und dann muss Hiob erfahren, dass wahr ist, was er seinen Freunden, so mit einigermaßen Kisserzunge, so gesagt hatte. Wenn Gott euch fragen würde, ihr könntet auf 1000 Fragen nicht eine beantworten. Das hat man ja schnell gesagt, dem anderen, so als theologisches Argument. Zack, der Pfeil ist gesessen. Er hatte das den Freunden in Kapitel 9, im Vers 3 gesagt, hier um 9, Vers 3, wenn er Lust hat, mit ihm zu rechten, so kann er ihm auf 1000 nicht eins antworten. Nun, es ist ja so, dass Gott uns auch so erzieht, indem er genau die Dinge uns widerfahren lässt, die wir entweder anderen gesagt haben oder von anderen gefordert haben, lässt er uns genau das widerfahren, dass wir sehen, ja, wie wir sind. Das ist nämlich die Sache, die wir sehen müssen. Und so fragt Gott den Hiob, stellt Gott dem Hiob eine Frage nach der anderen, und Hiob muss immer sagen, ich weiß es nicht, ich vermag es nicht, ich weiß es nicht, ich kann es nicht. Auf keine Frage kann er antworten. Hiob kann auf 1000 nicht eins antworten. Schon die ersten Fragen machen das deutlich. Verse 2 und 3, Kapitel 38, noch einmal. Wer ist es, der den Rat verdunkelt mit Worten ohne Erkenntnis? Ja, das war seine Sünde gewesen, ungehörige Worte. Die er im Leiden gesprochen hatte, nicht vorher, dass das Leiden deswegen über ihn gekommen war, sondern als das Leiden über ihn kam, nach einer gewissen Zeit, dann hat er Dinge gesagt, die er nicht sagen durfte. Wer ist es, der den Rat verdunkelt mit Worten ohne Erkenntnis? Gürte doch wie ein Mann deine Lenden, so will ich dich fragen und du belehre mich. Das ist Ironie. Und so muss Hiob sich geschämt haben, als er daran dachte, was er da alles gesagt hat, als ob man Gott lehren müsse. Hiob, lehre mich doch. Hiob, was weißt du, dass du mir beibringen willst? Gott verwendet manchmal Ironie. Auch weiter unten kommt Ironie ganz deutlich. In den Versen 19 bis 21. Hiob 38, 19 bis 21. Welches ist der Weg zur Wohnung des Lichts und die Finsternis? Wo ist ihre Stätte, dass du sie hinbrächtest zu ihrer Grenze und dass du der Pfade zu ihrem Haus kundig wärest?
Welches ist der Weg zur Wohnung des Lichts? Hier, weißt du, was Licht ist? Weiß jemand von uns, was Licht ist? Nicht einmal physikalisches Licht, wissen wir, was es ist. Die Wirkung nehmen wir wahr irgendwie. Aber was Licht ist, wir können es immer noch nicht erklären. Und das geistliche Licht, woher es kommt und welches der Weg dahin ist und welches der Weg ist, auf dem eine Seele, die in der Finsternis ist, mit einem eines Licht Gottes gestellt wird, wir ahnen es nicht einmal. Und so stellt Gott solche Fragen an hier, wo er immer sagen muss, ich verstehe es nicht. Aber Gott antwortet ihm dann oder spricht dann zu ihm mit Ironie. Welches ist der Weg zur Wohnung des Lichts? Welches ist der Weg? Hier. Du weißt es ja, Vers 21. Denn damals wurdest du geboren, die Zahl deiner Tage ist groß. Du bist ja der Ewige hier. Du weißt es natürlich. Das ist Ironie. Göttliche Ironie. Ja, die Fragen, die Gott an den Hiob richtet, sie zeigen jedes Mal neu, erstens die ganze Hilflosigkeit des Menschen, zweitens die ganze Unwissenheit des Menschen und gleichzeitig auch macht das dem Hiob jedes Mal bewusst, wie Gott, dieser alleswissende, allesvermögende, unumschränkte Gott, wie er seine ganze Macht zur Erhaltung und zur Bewahrung des Menschen verwendet. Und es ist wirklich so, der Schöpfungsbericht zeigt es uns ja, Gott hat Himmel und Erde erschaffen als Heimat für den Menschen. Nun, wir sind Sünder geworden. Und darum ist unsere Heimat ziemlich durcheinander geraten. Und da ist ein Terrorist eingedrungen, aber wir haben ihn ja hereingelassen. Also sollen wir uns auch nicht beschweren. Und trotzdem, obwohl wir den Widersacher Gottes, den Lügner, den Menschenmörder, den Verderber in die Schöpfung hineingelassen hat, erhält und trägt Gott die Schöpfung immer noch und sorgt dafür, dass sie dem Menschen für seine 70 oder 80 Jahre Leben auf der Erde Heimat bieten kann. Er bändigt das Meer, Verse 8 bis 11. Er lässt jeden Morgen Licht werden. Diese Verse lehren uns übrigens, und wir sollen ja lernen, als Kinder Gottes, wir sollen ja lernen, so zu denken, wie Gott denkt. Nun, als natürliche Menschen und nachher als ungläubige Menschen und als Menschen, die von unserer Zeit geprägt sind, als materialistische Menschen, sagen wir immer, es wird hell am Morgen. Klar wird's hell, es wird hell. Aber die Bibel sagt, Gott lässt Licht werden. Und so fragt er den Hiob, Hiob, hast du auch nur einmal einem Morgen geboten, leuchte auf. Und das macht dem Hiob bewusst, dass es jedes Mal Gottes Macht und Gottes Güte ist, die Licht verbreitet. Nicht es, Gott. Und das Licht ist so wohltuend. Das Licht tut unserer Seele wohl. Und das merken wir bei schlaflosen Nächten. Und wenn die schlaflosen Nächte wegen Kummer sind, und wenn es dunkel ist, dann frisst der Kummer in unserer Seele. Und es muss nur etwas hell werden, und wenn der Morgen graut, und wenn Gott eben wieder Morgen werden lässt, das Licht nimmt schon etwas von diesem Druck weg. Jeden Morgen beweist Gott so seine Freundlichkeit. Ich will hier ein Gedicht vorlesen von Eduard Mörike, In der Früh, das sehr schön ausdrückt, wie wohltuend das Licht uns ist. Kein Schlaf noch kühlt das Auge mir. Dort geht schon der Tag herfür an meinem Kammerfenster. Es wühlet mein verstörter Sinn noch zwischen Zweifeln her und hin und schaffe Nachtgespenster. Ängste quäle dich nicht länger, meine Seele. Freu dich. Schon sind da und dort den Morgenglocken wach geworden. Ja. Und so lernen wir Gott dafür zu danken, dass er wieder hell werden ließ. Ja, und so erinnert Gott den Hiob an eines nach dem anderen, das seine Machtzeit, seine Unumschränktheit zeigt, seine Weisheit zeigt, aber auch seine Fürsorge für den Menschen. Und das demütigt Hiob. Es demütigt ihn zutiefst, so dass er nach der ersten Rede Gottes, wo Gott von der Schöpfung redet, zuerst von der unbelebten Schöpfung, nachher von der belebten Schöpfung, von den Tieren. Nach dieser ersten Rede, da antwortet Hiob, dem Herrn, Kapitel 39, Vers 33, nach anderer Kapiteleinteilung ist das schon Kapitel 40 irgendwo, Vers 3 oder so, oder 1, ich weiß auch nicht genau. Hiob antwortete dem Herrn und sprach, siehe, zu gering bin ich, was soll ich erwidern, ich lege meine Hand auf meinen Mund. Einmal habe ich geredet, ich will nicht mehr antworten, zweimal, ich will es nicht mehr tun. Also er schämt sich. Im Licht Gottes hat er sich gesehen, wie Gott ist, wie er ist. Er schämt sich. Aber dann redet Gott weiter. Dann redet er von einer zweiten Sache und die geht noch tiefer. Die geht noch tiefer. Gott ist ja nicht nur unser Erhalter, Schöpfer und Erhalter, sondern er ist auch der Lenker und Retter. Lenker, und zwar in einer Welt, wo die Sünde eingedrungen ist. Und jetzt ist das Problem nicht mehr philosophisch. Es genügt einfach nicht, die philosophische Frage zu stellen, woher das Böse, warum das Böse. Ich sagte am Anfang, das sind Fragen letztlich für Nasenbohrer. Das Böse ist ja in uns, wir sind im Bösen gefangen, wie kommen wir davon los? Und wer kann das Böse bändigen? Das ist ja die Frage. Und darum geht es in Kapitel 40, Verse 2 bis 9. Oder eben etwas weiter unten, 5, 6 oder so, nach anderer Kapiteleinteilung. Müsst halt ein bisschen suchen. Und der Herr antwortete Hiob aus dem Sturm und sprach, gürte doch wie ein Mann deine Lenden, ich will dich fragen und du belehre mich. Willst du gar mein Recht zunichte machen, mich verdammen, damit du gerecht seiest? Oder, und jetzt kommen Fragen, hast du einen Arm wie Gott? Kannst du donnern mit deiner Stimme wie er? Schmücke dich doch mit Erhabenheit und Hoheit, kleide dich in Pracht und Majestät, gieße aus die Ausbrüche deines Zornes und sieh an alles Hoffärtige und erniedrige es. Sieh an alles Hoffärtige, beuge es, reiße nieder die Gesetzlosen auf ihrer Stelle, verbirg sie allesamt in den Staub, schließe ihre Angesichter in Verborgenheit ein. Dann werde auch ich dich preisen, dass deine Rechte dir Hilfe oder Rettung schafft. Hier stellt Gott dem Hiob Fragen, die er sich wahrscheinlich nie gestellt hat. Aber mit einem Mal werden ihm diese Fragen zu Anklagen über seine Vermessenheit. Hiob, hast du schon einmal gesetzlose, gottlose, ruchlose, stolze, hoffärtige Menschen erniedrigt? Oder allgemeiner formuliert wäre das dann, hast du das je gemacht, dass du das Böse, das im Menschen steckt und sich aufbäumt gegen Gott und auch anderen Böses tut, hast du solches Böse jemals erniedrigt? Hast du das einmal gemacht, Hiob? Wenn du das kannst, dann will ich dich preisen. Wir werden mit dem Bösen nicht fertig. Und das Böse, das ist ja die Sache, ist in uns, in unseren Gliedern, in unserer ganzen Art, in unserem ganzen Wesen. Wer wird damit fertig? Wer kann das erniedrigen? Und das zeigt uns womöglich noch deutlicher, wie hilflos wir sind. Wie wir vollständig auf Gott angewiesen sind, der nicht nur ein Schöpfer und Erhalter ist, sondern der auch ein Lenker des Bösen ist. Er kann das Böse lenken und auch erniedrigen. Und uns so aus der Macht des Bösen befreien. Und dann hat man den Eindruck, dass Gott vom Thema abkommt. Siehe doch den Behemoth. Dann beschreibt er dieses Tier, ein Art Saurier, ein Amphibienwesen, das im Wasser und an Land leben konnte, und nachher der Leviathan. Nun, diese beiden Geschöpfe, sie sind Verkörperungen der Macht des Bösen. Es sind ja regelrechte Monster, vor allem der Leviathan ist ein Monster. Ein Monster von einem Geschöpf. Und dieses Monster ist so schlimm, die Menschen können es nicht bändigen. Kommt genau diese Frage. Wie in diesen einleitenden Worten. Hiob, hast du jemals Gottlose bändigen können? Nein. Hiob, kannst du den Leviathan bändigen? Nein. Und so wie damals lebten noch Saurier und vor diesen Sauriern oder Drachen, wie sie immer hießen, es gibt ja so in der Überlieferung der Entstehung der menschlichen Völker, auch in der Geschichte der Völker, gibt es Erinnerungen an diese Saurier, Drachen, und die hielten die Menschen in Angst und Schrecken. Niemand wurde mit ihnen fertig. Hilflos vor diesen Monstern. Und genauso hilflos ist der Mensch vor dem Bösen und vor dem Urheber des Bösen. Und gerade der Leviathan ist eindeutig ein Hinweis auf den Satan. Leviathan, dieser Titel, der Name, hebräisch bedeutet der Gewundene. Der Gewundene. Und ich will zwei Stellen dazu aufschlagen, die uns zeigen, dass der Leviathan der Satan ist. Nun, der Leviathan ist zunächst ist er dieses Tier, aber er, wie die Schlange, ein Tier ist, das Gott geschaffen hat, die Schlange steht auch für den Satan. Psalm 74, 14. Psalm 74, 14. Das ist ein Psalm, der von Bedrängnis durch die Feinde des Volkes Gottes spricht und nachher an Gottes Rettungstaten erinnert. Und zu den Rettungstaten Gottes gehört, Psalm 74, 14, du zerschmettertest die Häupter des Leviathan. Das war der Pharao, aber letztlich die Macht, die hinter Pharao stand, der Fürst dieser Welt, der Satan. Leviathan. Und dann ganz deutlich, in Jesaja 27, Vers 1. Jesaja 27, Vers 1. Da steht, Jesaja 27, Vers 1. An jenem Tag wird der Herr mit seinem Schwert, dem harten und großen und starken, heimsuchen den Leviathan, die flüchtige Schlange. Den Leviathan, die gewundene Schlange. Und wird das Ungeheuer töten, welches im Meer ist. Das ist eine Umschreibung für den Tag, an dem der Teufel gebunden und in den Abgrund geworfen werden wird. Also der Leviathan steht wirklich für den Teufel. Und die ganze Hilflosigkeit des Menschen vor dem Leviathan. Der Herr schildert ihn, den Leviathan. Lesen wir diese Verse, Kapitel 40. Von Vers 20 oder nach anderer Verszählung von Vers 25 an. Ich lese einmal ein paar Verse aus meiner eigenen Übersetzung. In der Auslegung zum Buch Hiob habe ich eine eigene Übersetzung geboten. Ziehst du den Leviathan an der Angel, fasst seine Zunge mit dem Seil, ziehst du ihm einen Ring durch die Nase, bohrst einen Haken durch die Backen, wird er dich lange bitten? Dir sanfte Worte machen, wird er einen Bund mit dir schließen, dass du ihn immer zum Knecht habest? Spielst du mit ihm wie mit einem Vogel, bindest ihn an für deine Mädchen? Feilschen die Genossen um ihn, verteilen ihn unter die Händler, spickst du seine Haut mit Stacheln und mit Fischerhaken seinen Kopf? Lege deine Hand an ihn, denk an den Kampf, du tust es nicht wieder. Und dann, da, seine Hoffnung trügt. Nur ein Blick, er fällt dahin, keiner so verwegen, dass er ihn weckte. Ja, niemand wird mit ihm fertig, keine Waffen können ihm beikommen, man kann ihn nicht fangen, nicht an Land ziehen, jede Hoffnung trügt. Und dann, wie aus dem Zusammenhang, ganz unvermittelt, folgen diese Verse, 2, Kapitel 41, Verse 2 und 3. Und die scheinen ganz aus dem Zusammenhang gerissen. Wer ist, der vor mich treten darf? Wer hat mir zuvor gegeben, dass ich's ihm vergelte? Alles unter dem Himmel ist mein. Da denken wir, ja, also jetzt geht's doch um die Beschreibung des Leviathan. Und nachher fährt die Beschreibung nämlich fort. Vers 4. Nicht schweigen will ich von ihm, wie stark er ist und schön gebaut. Wer schält ihm ab sein Oberkleid, wer greift ihm zwischen die Zähne und so weiter. Was sollen diese Verse, die da eingeschoben sind? Nun, wenn man anerkennt und merkt, vor diesem Monster sind wir hilflos, kann uns niemand helfen. Gott muss uns helfen. Muss Gott uns helfen? Wer ist, der vor mich treten darf? Wer hat mir zuvor gegeben, dass ich es ihm vergelte? Haben wir Anspruch auf Gottes Hilfe? Haben wir es verdient, dass Gott uns hilft? Nein, wir haben es nicht verdient. Und es geht immer wieder um unser rechtes Verhältnis zu Gott. Und dass Gott uns aus der Macht des Bösen befreit. Und dass er am Ende das Böse brechen, niederwerfen und ganz aus seiner Schöpfung verbannen wird. Wir können ihn darüber nur anbeten, dass er es tut. Und so sind wir auf Gott, den Schöpfer und Erhalter, und auch auf Gott, den Lenker und Retter, angewiesen. So sehr angewiesen, dass wir uns fortan, wenn uns das bewusst worden ist, hüten werden, je Gottes Werke und Wege, Gottes Fügen und Schicken in Frage zu stellen. Und so kommt Hiob zurecht, er fällt nieder, Kapitel 42, die Wiederherstellung Hiobs, Vers 1. Hiob antwortete dem Herrn und sprach: Ich weiß, dass du alles vermagst und kein Vorhaben dir verwehrt werden kann. Das anerkennt er jetzt. Und dann sagt er in den Versen 5 und 6, mit dem Gehör des Ohres hatte ich von dir gehört, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Mit Sehen meint man eine höhere Erkenntnis, höherer Grad der Erkenntnis als mit Hören. Wir werden ja den Herrn auch einmal sehen, wie er ist. Dann werden wir ihn erst wirklich erkennen. Und jetzt sagt Hiob, genau das ist jetzt geschehen. Gott hat mich wirklich durch dieses Leiden geführt und mich gelehrt. Jetzt erkenne ich Gott in einer Tiefe, wie ich ihn bisher nie erkannt hatte. Es ist, als ob ich nur gehört hätte von ihm, nur vom Hören sagen, ihn gekannt hätte, aber jetzt hat mein Auge ihn gesehen. Und jetzt erkennt er auch sich selbst. Darum verabscheue ich mich und bereue in Staub und Asche. Das ist immer die Folge der Gotteserkenntnis. Lässt uns auch uns selbst erkennen, wie wir sind. Und dann kommt es zur Wiederherstellung. Nicht nur Hiobs, auch seiner Freunde. Hiobs Freunde werden mit Gott und mit Hiob versöhnt, Verse 7 bis 10. Und ich lese die Verse jetzt nicht mehr, habe ja darauf schon verwiesen. Sie gehen hin und bringen das Opfer, gehen diesen demütigenden Gang, weil sie eben Gott fürchten und ihre Furcht vor Gott ist größer als ihre Abscheu vor diesem demütigenden Gang. So kommen also auch sie zurecht mit Gott in Ordnung, mit Hiob in Ordnung. Und dann steht im Vers 10, und der Herr wendete die Gefangenschaft Hiobs, als er für seine Freunde betete. Auch das musste geschehen. Denn Hiob hätte ja sich sagen können, so, seht ihr, ich bin im Recht gewesen. Und hätte seinen Freunden ihre Sünde an ihm behalten können im Herzen. Er aber muss ihnen von Herzen vergeben. Und er hat natürlich nicht einfach gebetet, um zu demonstrieren, so, jetzt zeige ich euch mal, wie man richtig betet. Jetzt hört mal gut zu, ihr Tiefflieger, ihr Geistlichen, und so sein Gebet präsentiert vor Gott. Nein, er bat den Herrn darum, Herr, rechne diese Sünde nicht zu. Herr, rechne meinen Freunden ihre Sünde nicht zu. Er wünschte von Herzen, dass ihnen vergeben werde. Und das wollte Gott bei ihm sehen. Dass auch er seinen Freunden nur noch Gutes wünschte. Und darum heißt es, der Herr wendete die Gefangenschaft Hiobs dann, erst dann, als er für seine Freunde betete. Dann kommen auch seine Verwandten und Angehörigen wieder zu ihm. Dann kehrt sein Besitz zu ihm zurück. Vers 12. Der Herr segnete das Ende Hiobs mehr als seinen Anfang. Und er bekam 14.000 Stück Kleinvieh, 6.000 Kamele, 1.000 Joch Rinder, 1.000 Eselinnen. Also das Doppelte von allem. Und das ist wie ein Programm der ganzen Heilsgeschichte. Das Ende wird besser sein als der Anfang. Der Anfang der Schöpfung war ja gut, steht ja auch. Siehe, alles war sehr gut. Aber das Ende von Schöpfung, Sündenfall und Erlösung wird besser sein als der Anfang. So ist eben Gott. Und dann heißt es, Vers 13, und es wurden ihm 7 Söhne und 3 Töchter geboren. Also da nicht doppelt so viele. Und es gibt verschiedene Erklärungen dafür. Ich gebe eine Erklärung, aber vielleicht gibt es mehrere, die dazu treffen. Jetzt müssen wir uns in die Lage besonders der Mutter hineinversetzen. Sie haben ja beide angefangen, ihre Schafe und ihre Kühe und ihre Kamele zu zählen und sie merkten, jetzt haben wir schon gleich viel wie vorher. Oh, jetzt haben wir 100 mehr, jetzt haben wir 500 mehr, jetzt haben wir 1000, oh, doppelt so, sie haben immer gezählt. Dann bekamen sie Kinder, auch gezählt, immer Kamele zählt. Ich glaube, das hätte der Mutter wehgetan. Was, sind meine Kinder nur so viele Stück Vieh, die man zählt? Und darum ist ein Mensch gleich viel wert wie zwei Menschen. Es ist einfach so. Und darum 3 Töchter und 7 Söhne wie zuvor. Und dann heißt es Verse 16 und 17, und Hiob lebte nach diesem 140 Jahre und er sah seine Kinder und seine Kindeskinder 4 Geschlechter und Hiob starb alt unter Tage satt. Nun, das war Hiobs irdisches Geschick, aber das ist ein Hinweis auf unser ewiges Teil. Und wenn die Erlösung vollendet wird, dann wird unser Glück so groß sein und es wird so lange dauern, dass wir all den Kummer und all den Schmerz, durch den wir gehen mussten, der Sünde wegen, nicht in dem Sinn vergessen, dass wir nicht wissen, dass es war, aber in dem Sinn vergessen, dass es uns nicht mehr drückt. Nicht mehr drückt. Denn manches, das wir in diesem Leben erfahren, wo zwar Wiederherstellung geschieht und so weiter, Aussöhnung zwischen Freunden, es bleibt immer etwas zurück, wie ein Verlust, der halt doch gewesen ist. Manchmal tut es uns doch noch weh, auch nachdem Dinge wiederhergestellt worden sind. Aber wenn wir einmal beim Herrn sind, dann wird das, was er uns dann gibt und an uns tut, das wird uns dann so vollkommen trösten, dass kein Schatten mehr zurück bleibt. Nicht einmal der Schatten eines Gedankens, aber dieser ganze lange Weg dahin, das war doch unnötig. Ich schließe mit 3 Versen, die wir miteinander lesen. Jesaja 35, Vers 10. Jesaja 35, Vers 10. Und die Befreiten des Herrn werden zurückkehren und nach Zion kommen mit Jubel. Und ewige Freude wird über ihrem Haupte sein. Sie werden Wonne und Freude erlangen und Kummer und Seufzen werden entfliehen. Dann Römer 8, Vers 18. Römer Kapitel 8, der Vers 18. Denn ich halte dafür, dass die Leiden der Jetztzeit nicht wert sind, verglichen zu werden mit der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Und dann eine dritte Stelle, Offenbarung 21, Vers 4. Offenbarung 21, der Vers 4. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen.